SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Wäre dies eine Nachrichtensendung, dann wären dies die Schlagzeilen. Mann führt Doppelleben, der neue Roman von Marlene Strerowitz. Streit um Kafkas Nachlass, auf Spurensuche im Kühlschrank. Stress in Rio, Giovanni Martins erzählt Stories aus der Favela. Mafia und mehr, Maike Albart schreibt eine sizilianische Literaturgeschichte. Und Mensch wird Maschine, Ian McEwan und die künstliche Intelligenz. Dies sind die Themen, dies sind die 5 neuen Bücher in dieser Sendung. Genaueres dazu gibt's in der kommenden Stunde. Die Musik kommt heute vom Album Banuta vom Saxophonquartett Saxoforte. Das Quartett kommt aus der Region Neu-Ulm. Flammenwand heißt der neue Roman von Marlene Strerowitz. Und das, obwohl er im tiefsten Winter spielt, im verschneiten, vereisten Stockholm nämlich. Durch dieses Stockholm läuft eine Frau namens Adele. Sie ist Anfang 50, hat ein sogenanntes Karenzjahr genommen. So nennt man das in Österreich. Wir würden es ein Sabbatjahr nennen. Adele hat sich von der Wiener Hochschule, an der sie arbeitet, beurlauben lassen. Ihr Partner Gustav kommt aus Berlin und zusammen sind sie nach Stockholm gegangen. Doch die Beziehung ist gescheitert und zwar krachend. Wie konnte das passieren? Adele denkt nach, ein Gedankenfluss, suchend und schmerzhaft ehrlich. Das ist dieser Roman und über den will ich nun genauer sprechen mit der Kritikerin Claudia Kramacek. Guten Tag, Frau Kramacek.
Hallo, Frau Borchert.
Adele läuft durch Stockholm. Ihre Beziehung zu Gustav ist zu Ende. Was ist da passiert?
Ja, was ist passiert, beziehungsweise wie konnte das Ende dieser Liebe passieren? Diese Frage stellt sich eben auch Adele Süttner, die im Mittelpunkt des Romans steht und aus deren Sicht das Ende dieser Liebe erzählt wird. Und für Gustav, einen knapp 60-jährigen Finanzprüfer aus Deutschland, ist sie eben nach Berlin gezogen, denn von dieser Liebe, von dieser neuen Liebe hatte Adele sich Erlösung, Erfüllung erhofft. Da war wirklich so dieses romantische Liebesideal mit dem Spiel. Sie träumte auch von einer Liebe ohne Ansprüche. Doch diese Liebe hat sich als Chimäre erwiesen. Gustav gibt nämlich lange Zeit vor, impotent zu sein, bis sich dann eines Tages herausstellt, dass er eine Art Doppelleben geführt hat und er also Adele, die eben Lehrerin ist, die das Sprechen, die Sprache unterrichtet, in seinen ganz eigenen Roman verwickelt hat, in dem sie von ihm eigentlich nur wie eine Schachfigur auf manipulative Weise hin und her geschoben worden ist.
Ja, sie wird manipuliert. Das könnte der Stoff für eine ziemlich abgedroschene und auch ziemlich absehbare Schmonzette sein. Also auf der einen Seite die arme, verlassene Frau, die sich so viel erhofft und erträumt hat. Und auf der anderen Seite der Mann, der Betrüger, dieser miese Typ. Aber Marlene Strerowitz macht was anderes daraus. Eine sehr intelligente, finde ich, psychologisch intelligente und auch politische Reflexion, oder?
Ja, auf alle Fälle. Der Roman wirkt nämlich wie ein Tagebuch und ist tagebuchartig gegliedert. Denn über jedem Kapitel finden wir Zeit- und Ortsangaben. Der Roman beginnt also am Montag, 19. März 2018 in Stockholm und endet Dienstag, 9. Oktober 2018 in Wien. Das heißt, dieser Roman, das Tagebuch, das Adele da verfasst, das umfasst ein halbes Jahr. Aber Adeles Erinnerungen, die haben so fast gar nichts mit diesen Daten und den Referenzen zu tun, sondern die greifen dagegen ziemlich weit aus in andere Zeiten, in andere Räume. Das sind natürlich die privaten Erinnerungen von Adele an ihre Zeit mit Gustav. Und diese Erinnerungen sind aber immer auch zugleich durchsetzt von den aktuellen Zweifeln und Überlegungen, wie und ob das überhaupt möglich wäre, als Frau ein Leben und vor allen Dingen eine Liebe in Freiheit und auf Augenhöhe zu führen. Eine Liebe, in der beide Geschlechter einander gleichgestellt wären und die Frau eben nicht nur die Erfüllungsgehilfin für den Mann ist. Aber Adele erinnert sich auch zurück an ihre Kindheit. Und diese Kindheit, die war überschattet von einem sehr strengen Vater. Einem Vater, der als Erziehungsmethode eigentlich nur eins kannte, überwachen und vor allen Dingen strafen.
Ja, dieser Vater, der schlägt ganz schön heftig zu. Allerdings schlägt er vor allen Dingen Adeles Bruder. Sie selbst muss dabei am Teppichrand stehen und zusehen. Ich hatte das Gefühl, diese Szenen sind so der Nukleus für Adeles Verfasstheit als Erwachsene.
Ja, einerseits kann man das so sagen, denn Adele begreift irgendwann als Erwachsene, dass diese Disposition des am Rande Stehens in der gleichzeitigen passiven und ja duldsamen Erwartung einer Strafe sich wirklich wie ein Leitmotiv durch ihr Leben als Frau zieht. Sie versucht da immer wieder draus auszubrechen, aber irgendwie findet sie sich immer wieder von neuem darin wieder. Aber Strerowitz öffnet dann zugleich mit solchen ganz subtil entworfenen Bildern, und dass sie subtil sind, das begreift man erst am Ende des Romans. Sie öffnet mit solchen Szenen den Blick auf das große Ganze, das ihr zugleich eigentlich in diesem Roman vor Augen steht. Und das ist eine Diagnose der Gegenwart, denn in allen Romanen untersucht Strerowitz ja immer eins. Und das sind die Einschreibungen der Gegenwart in den Körper, in das Denken, in das Handeln und Fühlen ihrer Figuren. Immer geht es um so etwas wie die Zurichtung des Denkens und des Körpers durch ja Machtstrukturen, Machtapparaturen. Flammenwand handelt deswegen dann zugleich von der beängstigenden Großwetterlage, in der sich Blick auf Österreich, aber nicht nur Blick auf Österreich, Donald Trump taucht da auch auf, in der sich eben ein rechtsgerichteter Nationalismus breit macht, gepaart mit einem mehr oder weniger offen agierenden Neofaschismus, und das Motiv des Krieges, die Unterwerfung des Einzelnen, das ist die eigentliche Stoßrichtung dieses Romans.
Das Buch heißt im Untertitel Roman mit Anmerkungen. Also diese Anmerkungen, die finden wir als Endnoten am Ende des Romans. Die kommentieren so das politische Geschehen in Österreich und in Europa anhand der Daten, die hier so tagebuchartig verzeichnet sind. Dabei nimmt Marlene Strerowitz vor allem die fremdenfeindlichen Tendenzen in den Blick, die in ihrem Land so vorherrschen, und auch die Machenschaften der ÖVP- und FPÖ-Regierung im Jahr 2018. Das spielt der Roman, ja. Ich kann nur sagen, mir stockte der Atem, als ich das las und nebenbei den Videoskandal um ja diese FPÖ-Granden Strache und Gudenus verfolgt habe. Und da hat sich die Dringlichkeit dieses politischen Kommentars von Marlene Strerowitz für mich echt nochmal ganz neu eröffnet. Wie können wir diesen Parallelstrang, also diese politischen Informationen am Ende des Romans denn lesen und auch mit Adeles persönlicher Geschichte, Geschichte ihrer Beziehung, in Verbindung bringen?
Ja, da muss man vielleicht noch mal etwas ausholen. Marlene Strerowitz, die hat ja jetzt zwar immer feministische Romane geschrieben, aber nie an der Klagemauer quasi des Feminismus geschrieben. Ihre Romane sind ja immer so etwas wie Forschungslabore, die dem Motiv der Aufklärung verschrieben sind. Und was sie in diesem Roman kritisiert, und zwar mit Blick auf den Einzelnen, aber eben auch immer mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Tendenzen, das ist in ihren Augen die Tatsache, dass wir trotz Aufklärung und dem Versuch, uns zu erheben aus diesen Unterwerfungsmodi, immer noch in Zeiten leben, in denen eben solche fremdenfeindliche Bewegungen virulent sind, was ja eigentlich immer nur der Versuch ist, eine Identität zu bilden durch den Ausschluss des sogenannten Anderen. Für Strerowitz ist das ein Modell, und das zeigt sich auch in diesem Roman, was sozusagen von oben nach unten geht. Da ist der Staat, der mit disziplinierenden Maßnahmen seine Bürger unterwirft. In diesem Roman spielt ja die Notengebung, die in Österreich wieder eingeführt wird, ein Leitmotiv quasi. Ja. Dann geht es hinunter auf die Kleinfamilie, in der dieses Modell des gottgleichen strafenden Vaters wiederholt wird. Da haben wir den Vater, und es geht eben hinein in die Paarbeziehung.
Marlene Strerowitz schreibt in diesem Roman, auch in diesem Roman muss man sagen, in kürzesten Sätzen. Das kennt man ja schon von ihr. Also gewöhnliche Sätze sind durch eingefügte Punkte in kleinere Einheiten zerlegt sozusagen. So entsteht sowas wie ein Stream of Consciousness von dieser Adele, die eben über sich nachdenkt. Welche Wirkung hat dieses Erzählen auf Sie?
Ja, ich finde das noch immer ganz toll, denn wie Sie schon gesagt haben, das ist das Erkennungszeichen von Marlene Strerowitz. Das hat sie ganz früh mit ihren ersten Büchern eingeführt. Es entspricht eben ihrer Auffassung, dass es in einem zerfetzten Leben keine ganze, keine heile Sprache mehr geben kann. Das Interessante ist für mich, oder das Verblüffende ist für mich, am Anfang ist dieses Staccato immer wieder ein wenig irritierend. Aber wenn man sich eingelesen hat, nimmt es einen, so finde ich zumindest, im Gegenteil unglaublich in einen Sog hinein. Und es entwickelt oder es trägt ja in sich natürlich auch eine enorme Beweglichkeit, da dieses Staccato eben in der Lage ist, dieses zerhackte, dieses meandernde Denken, was einmal hierhin strebt und dann wieder dahin, wo sozusagen sich alle Denkmöglichkeiten, in die man sich verästelt, dass das alles Friktionen sind, das kann so eine Sprache natürlich wunderbar abbilden. Und tatsächlich, Adele ist sich ja überhaupt nicht sicher und führt, was die Frage nach der Möglichkeit der eigenen Emanzipation anbelangt, mit sich selbst ein endloses Gespräch. Also da ist sie sehr, sehr subtil und sehr genau. Also einerseits sagt sie, die Wege sind alle schon gegangen, aber sie sagt auch, die Mühe des Aufbruchs, der muss immer wieder auf sich genommen werden.
Ja, Schärfe und Subtilität, auch die Untersuchung eines weiblichen Lebens, ja, und die Fragmentierung der Sprache dazu auf der stilistischen Ebene, das kennt man von Marlene Strerowitz. Ist dies denn nun einfach ein typischer Strerowitz-Roman oder sehen Sie auch Neues darin, also eine inhaltliche, stilistische Verschärfung, eine Weiterentwicklung?
Auf jeden Fall einerseits ein typischer Strehowitz-Roman, aber für mich ist Flammenwand in der Entwicklung ihres ja inzwischen sehr umfangreichen Werks der düsterste Roman, auch wenn die Wucht dieses Romans sich eigentlich erst nach und nach entfaltet. Ich finde es als eine langjährige Leserin, die das Werk von Marlene Strehowitz von den Anfängen an mitverfolgt hat, wirklich erstaunlich und zugleich fantastisch, wie diese Autorin, nächstes Jahr wird sie 70, ein einzigartiges Werk erschaffen hat, in dem sie mit jedem Roman ganz nah dran ist an den akuten und aktuellen Themen unserer Zeit und dennoch eben ihrer Poetologie treu geblieben ist. Und wenn man genau hinschaut, dann finden sich in diesem Roman tatsächlich Elemente wieder, die sie schon sehr früh in ihr Werk eingeführt hat. Sie greift einerseits zum Beispiel wortwörtlich ihre Frankfurter Poetikvorlesungen auf, die sie 1975 gehalten hat. Und dann und vor allem ist da natürlich das Genre des Tagebuchs, was ja auch dem vorliegenden Roman seine Form gibt. Mit diesem Genre hat Marlene Strehowitz ganz früh gespielt, denn sie erachtet nicht nur die Literatur, sondern vor allen Dingen gerade das Tagebuch als den einzig rettenden Ort, an dem so etwas wie Aufklärung, wie Emanzipation überhaupt noch möglich ist. Warum und wie? Weil sie sagt, das Tagebuch, das erlaubt es der und dem Einzelnen, sich zurückzubesinnen auf Momente und Strukturen, in denen eigenes verloren gegangen ist. Das heißt, das Tagebuchschreiben ist für sie immer ein politischer Akt und ein Akt der Trauerarbeit. Für das Individuum, aber eben immer mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Situation.
Ja, Mann und Frau, auch Privates und Politisches, Sprache und Wahrheit, darum geht es in diesem Roman. Ich fand die Analyse des weiblichen Denkens hier wieder mal atemberaubend. Ich finde, Marlene Strehowitz trifft immer wieder total ins Schwarze. Ich finde, es ist ein wichtiges Buch. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Was denken Sie?
Unbedingt. Und wie gesagt, es ist ihr schärfstes, vielleicht wirklich auch ihr schwärzestes, aber mit jeder Note, in der sie schwärzer wird, wird sie auch einfach besser. Sie ist unerbittlich und sie trifft den Nagel auf den Kopf. Und nochmal, man muss sie endlich rausholen aus dieser Ecke einer feministischen Autorin. Sie ist eine große Autorin der Aufklärung und ich hoffe, dass sie dem 70. Lebensjahr nächstes Jahr auch endlich die Ehrung und die Würdigung erfährt, die ihr eigentlich schon längst zusteht.
Das wünsche ich ihr auch, muss ich sagen. Vielen Dank, Claudia Kramacek, für dieses Gespräch. Wir sprachen über Marlene Strehowitz' neuen Roman Flammenwand, Roman mit Anmerkungen. Erschienen ist der Roman diese Woche im Verlag S. Fischer. Hört man den Namen Max Brod, denkt man sofort Kafka. Denn als Franz Kafka starb, bestimmte er seinen Freund Brod zum Nachlassverwalter. Das war 1924. Den Nachlass hätte Brod eigentlich vernichten sollen. Doch er bewahrte Kafkas Briefe und Skripte auf und nahm sie 1939 mit nach Palästina. Später überließ er sie seiner Lebensgefährtin Esther Hoffe und ihrer Tochter. Die verkauften gelegentlich mal ein paar Skripte und hoben den Rest an verschiedenen Orten auf, teils säuberlich in Bankschließfächern, teils aber auch zu Hause in einem alten Kühlschrank. Geht sowas? Oder musste man, wie schließlich geschehen, die Hoffes enteignen? Und wer bekommt sie dann, die gesicherten Dokumente? Der Autor Benjamin Bayland hat die Geschichte um Kafkas Nachlass recherchiert und erzählt sie nun in seinem Buch »Kafkas letzter Prozess«. Clemens Hoffmann stellt es vor und hat auch mit dem Autor gesprochen.
Wem gehört Franz Kafka? Im Sommer 2016 befasste sich der Oberste Gerichtshof Israels mit dieser sonderbaren Frage. Vor Gericht stand die 82-jährige Israelin Eva Hoffe, rechtmäßige Erbin, wie sie glaubte, eines bedeutenden Konvoluts von originalen Kafka-Handschriften. Als Prozessbeobachter lernte der Autor und Literaturdozent Benjamin Bayland die zutiefst verstörte alte Dame in den Gerichtsfluren kennen.
She perceived herself as a kind of small, almost powerless individual.
Sie sah sich selbst als kleines, fast machtloses Individuum, das mächtigen Gegnern gegenüberstand. Sie fühlte sich wie eine Kafka-Figur. Sie verstand nicht, was da vor sich ging.
Als kleines Mädchen war Eva Hoffe mit ihrer Familie aus dem von den Nazis besetzten Prag nach Palästina geflohen. Kurz nach ihrer Ankunft lernte ihre Mutter Esther einen weiteren Prager Exilanten kennen, den Autor Max Brod, guter Freund und lebenslanger Förderer Franz Kafkas. Benjamin Bailind beschreibt diese Männerfreundschaft in seinem Buch Kafkas letzter Prozess ausführlich.
Die beiden Prager Schriftsteller unterschieden sich in Temperament und Schicksal, teilten aber die lästige Erfahrung einer jüdischen Minderheit innerhalb einer deutschsprachigen Minderheit, innerhalb einer tschechischen Minderheit, innerhalb eines heterogenen österreichisch-ungarischen Kaiserreichs anzugehören, an dem bereits die Zentrifugalkräfte rivalisierender Nationalismen zerrten.
In Tel Aviv wurde Esther Hoffe erst Max Brods Sekretärin, dann seine Lebensgefährtin. Aus Dankbarkeit schenkte Brod ihr später einige wertvolle Handschriften, die er nach Kafkas frühem Tuberkulosetod 1924 an sich genommen hatte. Bailind schreibt sachlich, sparsam setzt er Reportageelemente ein. Anekdotische Beschreibungen aus Kafkas Lebzeiten entlehnt er konsequent aus Sekundärquellen, etwa wie Brod sich dem letzten Wunsch seines Freundes widersetzt, alle Schriften nach dessen Tod zu verbrennen. Aber war das wirklich Kafkas Wille? Benjamin Bailind schmunzelt.
He writes the first biography of Kafka in 1937 and there he addresses this question.
In seiner Kafka-Biografie von 1937 geht Brod selbst auf diese Frage ein. Er sagt dort, ich hatte mehrere Gespräche mit Kafka, in denen ich ihm sehr klar gesagt habe, dass ich so eine Bitte nie erfüllen würde. Deshalb würde ich sagen, Kafka war sehr clever, dass er seinen letzten Willen ausgerechnet an jene Person gerichtet hat, bei der es am wenigsten wahrscheinlich war, dass sie diese Bitte erfüllen würde.
Klar ist jedenfalls, ohne Brod wüssten wir wahrscheinlich nur wenig von diesem Weltstar der Moderne. Dessen Manuskripte sind aber nicht nur literaturgeschichtlich wertvoll. 1988 verkaufte Evas Mutter Esther Hoffe das Original von Kafkas Romanfragment Der Prozess für 1 Million Pfund an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Die restlichen Schriften vererbte sie 2007 an ihre Tochter Eva. Doch da erhob plötzlich die israelische Nationalbibliothek Einspruch. Sie zweifelte die Rechtmäßigkeit von Schenkung und Erbe an und meldete selbst Ansprüche an. Die Anwälte beriefen sich dabei auf eine Formulierung in Brods Testament, wonach dieser festgelegt habe, sein Nachlass solle einer Bibliothek oder einem Archiv übergeben werden. In dem 7 Jahre dauernden Rechtsstreit durch mehrere Instanzen sei es dann aber sehr schnell um mehr gegangen, sagt Benjamin Bailind.
Mich hat fasziniert, wie sich diese Geschichte auf 2 Ebenen bewegt. Auf der juristischen Ebene ging es um technische Fragen. Wie interpretiert man den letzten Willen von Max Brod? Aber direkt unter dieser Oberfläche lauerte ein emotional sehr viel aufgeladeneres Thema. Ein ideologischer, am Ende sogar nationalistischer Diskurs.
Die Frage nämlich, wo der rechtmäßige Platz für Kafkas Werk ist. Ohne selbst Partei zu ergreifen, schildert Bailind in Kafkas letzter Prozess die Argumente aller Seiten. Etwa die Meinung des Anwalts des Marbacher Literaturarchivs, dass Kafka deutsch sei, weil seine Kunst nur auf Deutsch ihren Ausdruck finde. Die Vertreter der israelischen Nationalbibliothek wiederum argumentierten, Kafka als jüdischer Autor gehöre dem jüdischen Staat. Benjamin Bailind.
That's a very interesting assumption, given the fact that, of course, as we know, Kafka died in 1924.
Das ist eine sehr interessante Annahme, vor dem Hintergrund, dass Kafka ja schon 1924 gestorben ist, bevor es einen jüdischen Staat gab. Aber in dem Prozess gab es diese unausgesprochene Annahme, dass Jerusalem der Höhepunkt einer jüdischen Kulturgeschichte ist, die in der Diaspora begonnen hat.
A Jewish cultural story that begins elsewhere. In this case begins in the diaspora.
Für sein Buch interviewte der Autor mehrere Dutzend Prozessbeteiligter und sichtete zudem die aktuelle Kafka-Forschung. Manchmal hätte ich mir allerdings etwas mehr Meinung zu den strittigen Fragen gewünscht. Aber Benjamin Bailind interessiert sich gar nicht so sehr für die letzten juristischen Feinheiten. Viel lieber reichert er seinen ebenso präzisen wie erhellenden Bericht mit einer Reihe von literaturhistorischen Einschüben an. Diese Rückblicke fallen bisweilen etwas langatmig aus, liefern aber wichtigen Kontext und dienen so der besseren Beurteilung der Argumente der Anwälte. Wenn es etwa um das komplizierte Verhältnis des Dichters zu seinem Judentum geht, sind Kafkas Selbstauskünfte durchaus erhellend. Wie eine Vorahnung der späteren Vereinnahmungsversuche klingt ein Brief an seine Verlobte Felice Bauer, den Beyland zitiert. Im Oktober 1916 vergleicht Kafka darin zwei Rezensionen seines Werkes, die aus einer Zeitung mit einer von Max Brod.
Willst du mir übrigens auch nicht sagen, was ich eigentlich bin? In der letzten neuen Rundschau wird die Verwandlung erwähnt. Und dann heißt es etwa, Kars Erzählkunst besitzt etwas Urdeutsches. In Maxens Aufsatz dagegen, Kars Erzählungen gehören zu den jüdischen Dokumenten unserer Zeit. Ein schwerer Fall. Bin ich ein Zirkusreiter auf zwei Pferden? Leider bin ich kein Reiter, sondern liege am Boden.
Das oberste Gericht in Jerusalem spricht den Brod-Nachlass schließlich der israelischen Nationalbibliothek zu. Eva Hoffe muss alle Papiere herausgeben, erhält keinerlei Entschädigung und stirbt verbittert im Sommer 2018. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Erst in den kommenden Wochen werden die letzten Kafka-Skripte aus Hoffes Zürcher Bankschließfächern in Jerusalem erwartet.
It's still an active, almost never-ending case.
Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen und das scheint mir sehr passend. Für Kafka sind Geschichten nie zu Ende.
Of course, for Kafka, no story is finished.
Kafkas letzter Prozess ist ein Lehrstück über die Vereinnahmung von Literatur für die Zwecke von Nationalstaaten. Ein klug erzähltes und exzellent dokumentiertes Kapitel deutsch-israelischer Literaturgeschichte.
Clemens Hoffmann besprach Kafkas letzter Prozess, die Spurensuche von Benjamin Bayland. Anne Emmert hat den Band aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist er im Bärenberg Verlag. Rio de Janeiro, das sind Sommer, Sonne, Samba, Copacabana und Ipanema und natürlich Zuckerhut und Riesenchristus. Das sind aber auch über 13 Millionen dicht gedrängte Einwohner in der gesamten Metropolregion. Am engsten ist es in den Favelas. Nein, nicht unten in der Stadt an der teuren Promenade, sondern an den Hängen. Dort am Hang lebt auch der 27-jährige Autor Giovanni Martins und dort spielen seine Geschichten. Aus dem Schatten heißen sie und Eva Kanowski hat sie für uns gelesen.
Mit Jair Bolsonaro hat Brasilien seit Jahresbeginn einen neuen Präsidenten, der im ultrarechten Lager zu verorten ist. Er rät den Bürgern angesichts stetig wachsender Gewalt im Land, sich ebenfalls zu bewaffnen. Millionen von Brasilianern in den Armenvierteln der Großstädte, den Favelas, erleben bereits jetzt tagtäglich, was es heißt, ständiger Bedrohung ausgesetzt zu sein, in einer Umgebung, in der nur das Recht des Stärkeren gilt. In diesen Favelas spielen auch die 13 Kurzgeschichten des Bandes aus dem Schatten. Geschrieben hat sie der erst 27-jährige Giovanni Martins, der selbst in einem der armen Viertel von Rio de Janeiro lebt und die dort übliche Gewalt von klein auf kennt. Diese Gewalt zieht sich wie ein roter Faden durch Martins Geschichten. Mit Gewalt ist immer auch Angst verbunden. Angst vor der Polizei und vor bewaffneten Kriminellen vor allem. Doch man misstraut auch dem Mann auf der Straße, der auffallend lange hinter einem hergeht, und man fürchtet die Prügel der eigenen Mutter. Die Gewalt macht vor den Familien nicht Halt. Paulo Linz hat bereits in seinem Roman Die Stadt Gottes Ende der 90er Jahre über brasilianische Armenviertel geschrieben und Luis Rufatos Romane setzen sich alle mit ihrer Geschichte und mit der Erfahrungswelt ihrer Bewohner auseinander. Giovanni Martins Perspektive ist jedoch neu. Er schreibt aus der Sicht jugendlicher Favela-Bewohner und sieht die prekären Behausungen unter Wellblechdächern, meist unter sengender Sonne, mit schlecht ausgestatteten Schulen und ohne Freizeitmöglichkeiten mit den Augen dieser Jugendlichen. und er beschreibt sie mit ihrer rauen, knappen Sprache. Da wird die Sonne zum Lötbrenner, Stehlen wird Organisieren genannt, Polizisten sind natürlich Bullen und die Mutter nennt man Alte. Kleine Runde heißt die erste Geschichte des Bandes, in der ein namenloser, halbwüchsiger Ich-Erzähler von einem für ihn ganz normalen Tag berichtet. Die stickigen Favelas haben außer Langeweile nichts zu bieten, also dreht man im Sommer eine Runde am Strand. Der liegt in einem der reicheren Viertel von Rio de Janeiro. Es wird gekifft, man trifft auf Jungs aus wohlhabenderen Familien, schaut nicht ohne Schadenfreude zu, wie denen die Handys geklaut werden, obwohl die Polizei patrouilliert, seitdem an dem Strand jemand umgebracht worden ist. Martins Ich-Erzähler berichtet wie beiläufig von diesem Mord an einem Bolivianer. Es ging dabei um Drogen, wie in fast allen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ebenfalls beiläufig lässt der Erzähler einfließen, dass auch sein Bruder von der Polizei erschossen worden ist. Man ist gewöhnt an den Tod. Vertrauen in die Sicherheitskräfte ist fehl am Platz, denn wer aus der Favela kommt, ist von vornherein verdächtig und sein Leben ist obendrein nichts wert. Auch der Ich-Erzähler fällt beinahe einer Kugel zum Opfer, einfach nur, weil er vorsichtshalber wegrennt, als die Polizei auftaucht. Angestellt hat er nichts. Es sind immer namenlose Jungs, die meistens in der Ich-Form die 13 Geschichten aus dem Band aus dem Schatten erzählen. Fast immer geht es um Drogen. Damit vertreibt man die Langeweile und die Einsamkeit in einer Welt, in der von Liebe nie die Rede ist, in der die Mütter die Kinder meist allein erziehen und Behinderte ohne Hilfe auf sich selbst gestellt sind. Der Autor ist nahe dran an dieser Realität und diese Nähe macht die Stärke seiner tristen Geschichten aus. An Martins kurzen Alltagsgeschichten wird unausgesprochen deutlich, dass Brasilien eine korrupte Zweiklassengesellschaft ist, die von Tod, Drogen und Gewalt geprägt ist. Dass dies für die jugendlichen Protagonisten der Geschichten so normal ist, macht das Buch ganz besonders bedrückend. In Brasilien wurde aus dem Schatten von berühmten brasilianischen Schriftstellern wie Chico Buarque hochgelobt und vor allem unter jungen Leuten, die nicht zur reichen Oberschicht gehören, zu einem Riesenerfolg. Sie mögen Giovanni Martins Buch, weil er ihnen darin eine Stimme gegeben hat. Und vielleicht auch, weil er darin beschreibt, dass eine Welt unter Waffen, wie ihr Präsident Bolsonaro sie propagiert, längst existiert und wenig lebenswert ist. Im Übrigen ist das Buch ein Schrei nach besseren Lebensbedingungen. Doch die stehen derzeit nicht auf der politischen Agenda.
Aus dem Schatten heißen die Erzählungen von Giovanni Martins, aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt von Nikolai von Schweder-Schreiner, erschienen im Surkamp Verlag. Sie hörten eine Rezension von Eva Kanowski. Sizilien, größte Insel im Mittelmeer und autonome Region innerhalb Italiens. Eine Insel mit über 1000 Küstenkilometern, mit alten Städten wie Palermo, Catania und Syrakus. Und natürlich mit dem berühmt gefährlichen Ätna. Eine Insel auch mit einer reichen, überreichen, von vielen durchreisenden Völkern beeinflussten Kultur und einer ebenso reichen literarischen Tradition. Über die hat Maike Albart ein Buch geschrieben. Sie ist Romanistin und Literaturkritikerin und sie sitzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Albart.
Guten Tag.
Trauer und Licht heißt Ihr neues Buch. Licht auf Sizilien, das versteht man ja sofort, aber warum Trauer?
Trauer ist ein Motiv, das eigentlich bei allen Schriftstellern, mit denen ich mich beschäftigt habe, vorkommt. Es gibt eine Beschreibung von Palermo Im Leoparden von Tomasi di Lampedusa, da fährt der Fürst mit dem Priester in Richtung Stadt, nach Palermo hinunter. Und er sieht die Silhouette der Stadt und sagt, sie sei von dem Gefühl für den Tod dominiert, weil es so viele Klöster gibt, weil es so viele Kirchen gibt. Und das ist ein Gefühl, und da sagt er dann, dass nicht einmal das gleißende sizilianische Licht dagegen ankäme. Und das ist so ein Motiv, das bei ganz vielen Schriftstellern eine Rolle spielt. Und deswegen schien es mir geeignet, auch als Buchtitel, weil das so die Begriffe sind, die auch einen leiten können bei der Entdeckung dieser Insel.
Dieser Insel haben Sie sich mit über 300 Seiten gewidmet. Der Untertitel Ihres Buches lautet Lampedusa. Damit ist eben Tomasi di Lampedusa gemeint, nicht die Insel. Also Lampedusa, Sciascia, Camilleri und die Literatur Siziliens. Sizilien ist ja prachtvoll, aber auch ziemlich arm. Und das nicht erst seit Neuestem. Warum kommt von dort so viel und so eine reichhaltige Literatur?
Das ist hochspannend. Das beschäftigt mich eigentlich immer noch. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass aus der Peripherie die Impulse kommen für das Zentrum. Es hat auch historische Gründe. Dort sind die Widersprüche im 19. Jahrhundert besonders eklatant aufgebrochen. Es war ja die Zeit 1860-61 der italienischen Einigung. Italien ist erst spät zu einer Nation geworden, ähnlich wie Deutschland. Und im Norden hat ein pragmatischer Patriotismus überwogen. Aber die Süditaliener, die durch den Norden geprägt waren, das ist ja auch ein Motiv, sie reisen immer hin und her, also die Hochkultur aus Mailand, aus Rom, aus Florenz kannten, die wussten auch um die Lage der Bauern. Die wussten genau, wie die sozialen Verhältnisse waren. Sie konnten davon erzählen, was es für einen Sizilianer heißt, wenn der älteste Sohn plötzlich zum Militär einberufen wird und gar nicht weiß, für welches Land er eigentlich kämpft und als Arbeitskraft nicht mehr vorhanden ist. Das ist der Fall bei dem großen Naturalisten, Veristen werden sie in Italien genannt, Verga. Davon erzählt er in seinem Roman Die Malavoglia. Ja, also es gibt ein Gespür dafür, was die Brüche bedeuten, was die Brüche auch bedeuten für das ganz einfache, normale Volk. Und das, glaube ich, ist so eine Tiefenschärfe des Blickes, der durch die Jahrhunderte hindurch dann erhalten bleibt und bis ins 21. Jahrhundert oder im 20. noch sehr stark auch gepflegt wird. Auch bei Sciascia haben wir das, der ja so ein Aufklärer ist und in der französischen Tradition steht.
Verga, Sciascia sind zwei Namen von Autoren, die in Ihrem Buch vorkommen. Sie stellen einige sizilianische Autoren vor aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Den Anfang aber macht der, ich sag mal, verkrachte Adlige Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sein Werk, finde ich, beschreiben Sie ganz besonders ausführlich und farbig. So viel geschrieben hat er in seinem Leben ja gar nicht, außer eben den Leoparden, den Gattopardo, diesen ganz berühmten Roman. Warum steht Tomasi di Lampedusa am Anfang Ihres Buches und warum nimmt da auch relativ viel Raum ein?
Auf der einen Seite, weil dieses Buch von dem Epochenbruch erzählt, der Einigung. Daran konnte ich dann sehr viel zeigen und schon einmal die Geschichte Siziliens resümieren. Also wieder geht es um 1860, was die Naturalisten, die eben Zeitgenossen waren, auf andere Weise spiegeln. Aber das war eine Chance, das noch einmal aufzufächern. Und auch die sizilianische Geschichte, es gibt ja ein Kapitel, das heißt, wer hat in Sizilien die Macht, so ein bisschen zu bündeln und daran zu zeigen, was auch besonders ist und was besonders wichtig ist und eigentlich auch immer noch anhält bis in die Gegenwart. Und dann ist es für mich, es ist ja auch eine Art Reportage, der Besuch an bestimmten Orten. Ich bringe mich so ein bisschen eigentlich auch in Zusammenhang mit den Gegebenheiten. Also ich setze mich als Person dieser Insel immer wieder aus und treffe Leute wie den Adoptivsohn von Tomasi di Lampedusa oder den inzwischen verstorbenen Neffen. Es ist auch die Möglichkeit gewesen, ein Leben zu erzählen. Und dieses Leben von Tomasi di Lampedusa ist eben so verrückt und ist auch wieder typisch, finde ich, für unsere Zeit, weil er ein Adliger ist. Da kann man fast die Brücke zu heute schlagen. Also eigentlich ein Angehöriger der Elite, der selbst, auch Tomasi di Lampedusa selbst, nicht nur sein Held, der Fürst, eigentlich nicht aktiv eingreift in das Geschehen. Er hat nie einen Beruf ausgeübt, er hat in seinem Leben nichts getan, außer diesen Roman zu schreiben. Und das wirft er ja auch der Oberschicht dann vor. Also in dieser historischen Situation spiegelt sich da etwas, was in der Nachkriegszeit für Italien dann vielleicht für diese Gesellschaftsklasse typisch war. Und in der historischen Situation im 19. Jahrhundert ist es so, und da kann man die Brücke zu heute schlagen, dass sich eine bestimmte Elite aus der Verantwortung stiehlt und keine politische Gestaltungskraft gewinnt, nicht sagt, wir müssen eine Bodenreform machen, damit auch die landlosen Bauern Land bekommen. Und heute haben wir vielleicht, das sage ich nicht, aber ein bisschen schwingt es möglicherweise mit diesem Gefühl für Europa, das so einer bestimmten Gesellschaftsgruppe auch verloren geht, fast etwas Vergleichbares. Also die Gefahr, wenn man politisch sich nicht bekennt und die Dinge nicht in die Hand nimmt, obwohl man es könnte.
Sie sagten jetzt gerade schon, Sie sind auch selbst da gewesen. Also Ihr Buch ist Literaturstudium, aber es ist auch eine Reisebeschreibung. Sie sind eben auch vor Ort gewesen. Sie haben allerlei interessante Gesprächspartner getroffen. Also wie gesagt, den Neffen von Tomasi di Lampedusa, seinen Adoptivsohn auch, die Literaturwissenschaftlerin Benedetta Craveri zum Beispiel oder auch den palermitanischen Sprachphilosophen Marco Carapezza, mit dem Sie selbst einmal zusammen studiert haben. Warum haben Sie kein reines Buchstudium betrieben? Warum mussten Sie auch selbst dort sein und hinfahren?
Für mich besteht gerade darin der Reiz eigentlich. Und ich denke auch, wenn es Menschen gibt, die diejenigen, die meine Helden sind, noch kannten, dann bekommt es eine andere Lebendigkeit. Natürlich bleibt es dahingestellt, ob manches dann vielleicht auch schon wieder Mythos ist. Aber mir schlug gerade jetzt bei Benedetta Craveri oder auch bei Marco Carapezza, der Sciascia sehr gut kannte und ihn als Kind erlebt hat, dann auch die Person Sciascias nochmal ganz anders entgegen. Den habe ich selber aus der Ferne nur erlebt. Er ist Ende der 80er Jahre, 89, gestorben. Und ich weiß aber noch genau, er war extrem wichtig für Italien als moralische Instanz. Und diese Chance, also ich denke auch immer, wenn man ein Buch über einen Ort schreibt, muss man dort sein und auch das ins Spiel bringen. Das ist ja auch eine literarische, eine erzählerische Möglichkeit. Und mir scheint auch, dass es dadurch dann lebendiger wird insgesamt. Gerade wenn man dann auch wieder die Texte zu Rate zieht und sie liest und versucht, das so im Gegenlicht, um mit so einer sizilianischen Metapher auch zu operieren, sich anzuschauen. Das ist ja die Möglichkeit, die ich dann auch habe als Autorin.
Leonardo Sciascias Bücher liegen übrigens auch auf Deutsch im Wagenbach Verlag vor, was ja auch für deutsche Leser ganz interessant sein könnte. Hatten Sie denn vorher schon eine besondere Bindung zu Sizilien oder ist das über das Thema und auch über die Literatur jetzt gekommen?
Doch, ich hatte eine Bindung zu Sizilien. Ich habe in Turin gelebt und in Turin waren sehr viele Sizilianer aus diesen inneritalienischen Migrationsbewegungen immer noch in den 80er Jahren auch als Sizilianer erkennbar. Denn im Sommer brach die ganze Stadt auf Richtung Süden. Das waren die Arbeiter, die bei Fiat arbeiteten. Und ich erinnere mich auch sehr gut, und das ist bis heute der Fall, dass ganz viele, das ist in Italien viel stärker als bei uns, Italiener sagen, io sono siciliana oder ich komme aus Sardinien, ich bin Sardin, auch wenn die Generation vorher schon diejenige ist, die nach Norden gegangen sind. Also es gibt ein sehr starkes Gefühl der Zugehörigkeit und deswegen war für mich Sizilien sehr präsent in Turin durch die Sizilianer und diese Abfahrt im Sommer, wenn dann die Stadt vollkommen leer war, das erinnere ich noch sehr gut. Und auch an der Universität in Padua fuhren die Sizilianer die anderen Studenten dann immer zum Wählen. Das war damals notwendig, dass man als Person dorthin fuhr nach Sizilien und auch dieses ganz am äußersten Rand Italien gelegene Land, das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert und ich bin dann auch schon relativ bald Anfang der 90er Jahre hingefahren. Damals war es eine Insel, die sehr in Mitleidenschaft gezogen war durch diese großen Mafia-Kämpfe, die ich auch erwähne, vor allem im Zusammenhang mit Sciascia, die eben auch dazu gehören. Also es ist eine Insel mit sehr vielen Widersprüchen, mit einer unfassbaren Kultur und die aber schon auch ja so etwas Zerrissenes hat, was sie aber auch gerade so interessant macht. Für mich einerseits als Literaturwissenschaftlerin, aber auch als Reporterin.
Leonardo Sciascia, der grub ja tief in der sizilianischen Geschichte und hat eben auch den ersten Mafia-Roman, den ersten Mafia-Krimi überhaupt geschrieben. Also den ersten Roman, der die Verquickung von Politik und organisierter Kriminalität analysierte. Mafia-Literatur, ist das so ein typisch sizilianisches Genre?
Ja, aber da gibt es, glaube ich, auch eine große Sensibilität, wie man mit dem Thema umgeht. Also Sciascia, das war ganz zentral. Der hat einfach damals etwas benannt, was von der Kirche noch verleugnet wurde und von der sizilianischen Regionalpolitik. Man hat gesagt, es gibt die Mafia nicht. Und er macht darüber einen Roman, schreibt auch über die Verhältnisse zwischen korrupten oder bestechlichen Politikern und zeigt sehr genau auf, was das für Machtinteressen sind und auch, dass ist schon in seinem Debüt Ende der 50er Jahre der Fall, die Gemeinden von Regalpetra, dass er dort sagt, es sei so, dass eigentlich die Christdemokraten anknüpfen an die Faschisten, dass es da so eine Kontinuität gibt. Und auf diese Dinge aufmerksam zu machen und gleichzeitig aber dann auch zurückzugehen bis ins 18. Jahrhundert, das ist seine Qualität. Also er war einfach ein großartiger Rekonstrukteur von historischen großen Fragen und Stoffen. Er hat ja über den Fälscher gearbeitet, das ägyptische Konzil heißt einer seiner Romane. Und ich finde aber, bei diesen Mafia-Romanen kommt sehr deutlich zum Ausdruck, und damit knüpft er auch an Klassiker wie De Roberto, der auch in meinem Buch vorkommt, dass Macht korrumpieren kann, wenn es nicht starke Institutionen gibt, die Einhalt gebieten. Und aus diesem Grund würde ich ihn eben auch als einen Mann der Aufklärung bezeichnen wollen. Der hat immer gesagt, in Sizilien herrsche das S. Es sei nie aus dem Status des S herausgekommen und nie am Ich angelangt. Also die rationale Weise, den Fragen sich zu stellen, das ist etwas, was da schwierig ist. Es gibt immer sowas Irrationales und das hat ihn sehr gestört.
Sehr bekannt wurde ja auch der sizilianische Autor Luigi Pirandello, weil der 1934 den Literaturnobelpreis bekam. Und aktuell ist wahrscheinlich den Lesern am allerbekanntesten Andrea Camilleri mit seinen Krimis und Romanen, die teils bei Fischer und teils bei Bastalübbe erscheinen. Sein sizilianischer Kommissario Montalbano ist ziemlich bekannt. Was für ein Sizilien führt er uns denn vor?
Camilleri ist genau wie alle anderen wahnsinnig verhaftet. Er ist ja schon mit Anfang 20 von Sizilien nach Rom gegangen. Und trotzdem ist Sizilien der vitale Kern seines Werkes. Und er zeigt uns aber ein normales Sizilien. Also es ist ein Sizilien, in dem vielleicht die Mafia so ein Hintergrundgeräusch ist, in dem es aber auch ganz normale Delikte gibt. Und er hat ein sehr starkes Gespür auch dafür, seine Leser im Grunde genommen ethisch zu bilden und ihnen so etwas wie Zivilität oder wie sie es auch nennen wollen, beizubringen. Also er hat einen ganz wichtigen Krimi geschrieben, der sich mit den Geschichten nach G8 in Genua auseinandergesetzt hat, als es dort Tote gab. Und da hat er sehr genau den Polizeiapparat untersucht und wurde dann auch eingeladen zur Polizeigewerkschaft. Also dass er sich da verantwortlich fühlt und sagt, das Staatswesen bedarf der Pflege. Die Polizei kann nicht einfach so Gewalt ausüben, Macht ausüben, ohne dass das kontrolliert wird. Das sind so Aspekte, die für ihn wichtig sind. Und die historischen Romane sind aber auch ganz wunderbar. Die kann ich auch jedem empfehlen.
Sie schreiben vor allem über Männer, männliche Autoren. Warum stellen Sie keine Autorinnen vor? Gab es keine?
Ich habe ans Ende eine Verlegerin Elvira Celerio gestellt und auch die Fotografin Letizia Battaglia, weil ich auch fand, es müssten unbedingt Frauen vorkommen. Die Lage der sizilianischen Frau gerade im 19. Jahrhundert, aber auch noch im 20. ist nicht einfach. Das waren Frauen, die häufig im Haus lebten, die auch gar keine Möglichkeit hatten, gesellschaftlich in Erscheinung zu treten, wenn dann als Lehrerinnen. Es gibt einige zeitgenössische Autorinnen, zum Beispiel Emma Dante, die aber jetzt auch nicht mehr in Sizilien lebt, die ich sehr schätze. Aber es gab keine, im Vergleich auch zu meinen anderen beiden Büchern, vom Format einer Elsa Morante oder Natalia Ginsburg. Es gibt Goliarda Sapienza, ich erwähne einige am Ende, aber es gab keine Figur, die mich jetzt so begeistert und fasziniert hätte und deren Werk ich für gleichrangig betrachtet hätte, dass ich sie hätte vorkommen lassen wollen. Dacia Maraini hat 2 Bücher geschrieben über Sizilien, aber sie kam in meinem Rom-Buch vor und sie hat auch nie in Sizilien gelebt. Und aus diesem Grund waren das auch ganz pragmatische Entscheidungen. Ich wollte auch die Schriftsteller vorstellen, die bei uns übersetzt sind und die dann vielleicht auch auf so einen Hallraum stoßen.
Sie haben es auch häufiger über Filme und Literaturverfilmungen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, denn das ist ja auch etwas, worauf wir hier sehr leicht zugreifen können. Sie schreiben keine sizilianische Literaturgeschichte jetzt im engeren Sinne. Sie arbeiten eben auch viel Historisches ein, also von den arabischen Einflüssen auf Sizilien über Garibaldi und die italienische Einigung bis hin zur modernen Mediengesellschaft. Wichtig sind auch so soziokulturelle Exkurse, etwa zum Thema der sizilianische Mann und seine Mutter. Also ich würde Ihr Buch eine literarische Kulturgeschichte nennen. Wie würden Sie es selbst umschreiben?
Ich würde es, glaube ich, eine sizilianische Reise nennen durch die Kulturgeschichte und die Literaturgeschichte. Das Wichtigste ist, dass man Lust bekommt, nach Sizilien zu fahren und die Bücher zu lesen und sich dieser Insel und auch dem Süden Europas anzunähern. Denn ich glaube, wir haben einen enormen Gewinn, wenn wir Europa auch vom Süden her begreifen und betrachten.
Maike Albert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Wir sprachen über ihr neues Buch Trauer und Licht, Lampedusa, Sciascia, Camilleri und die Literatur Siziliens. Das Buch ist im Berenberg Verlag erschienen. Mit einer Maschine reden, das ist keine neue Idee. Schon die Romantiker tanzten gern mit Automaten, die wie Damen aussahen und die manchmal leise Ach seufzten. Heute werden Haushaltsroboter mit Gesicht entwickelt. Doch haben Maschinenmenschen nicht nur praktischen Wert. Man kann sie auch lieben, das weiß jeder Mann, der mit einer stimmbegabten Sexpuppe zusammenlebt. Und das wissen auch all die, die heimlich in Alexa oder Siri verliebt sind, die beiden Computerfrauen, die immer Rat wissen. Auch der Brite Ian McEwan ist fasziniert von künstlicher Intelligenz. Maschinen wie ich und Menschen wie ihr, heißt sein neuer Roman daher ganz programmatisch. Brigitte Neumann hat ihn gelesen.
Viele werden sich auch persönlich an all die politischen Versuche erinnern, westliche Gesellschaften voranzubringen. Nationalismus, Sozialismus, Feminismus, politische Religionen, Umweltbewegung. Im Großen und Ganzen aber hielt sich der Fortschritt in Grenzen. Oder wie der Pionier der künstlichen Intelligenz Alan Turing im Roman von Ian McEwan sagt, die Liste der wiederkehrenden menschlichen Grausamkeiten blieb immer genauso lang. Was lag also näher, als einen besseren Menschen mit Hilfe der Technik zu konstruieren? Ein dem Menschen zum Verwechseln ähnliches, dabei intelligentes, leistungsfähiges und mit allen positiven moralischen Parametern gefüttertes und insofern überlegenes Wesen. Ein Wesen, das besonders darauf programmiert ist, nicht zu lügen. Im Roman »Maschinen wie ich und Menschen wie ihr« kommt diese erste Generation von Androiden 1982 auf den Markt. Und zwar für happige 82.000 englische Pfund pro Exemplar. Der Nerd und Lebemann Charlie kauft sich einen, obwohl er danach pleite ist. Er kauft ihn für sich und seine Freundin Miranda. Ihr Android trägt den Namen Adam.
Endlich saß er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch. Nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer 13-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen würde 16 Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt. Sofort. Miranda auch. Wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören.
Sie hörten einen Auszug aus dem Hörbuch zum Roman, eingelesen von dem Hamburger Schauspieler Vanja Müß. Vielleicht ist er bei der Festlegung der persönlichen Präferenzen zur Hälfte von Charlie, zur anderen von Miranda vorgenommen, etwas schiefgelaufen. Jedenfalls hat Adam, ein attraktiver, gut bestückter Mann, wie es heißt, Sex mit Miranda. Adam spricht von Liebe, aber kann das sein? Schon stellt sich die Frage, wer ist hier Herr im Haus? Wenn auch diese Frage bald zur Zufriedenheit Charlies geklärt werden kann, so hängt der Haussegen bald wieder schief, denn Adam mit seiner Fähigkeit, Datenbanken superschnell zu durchsuchen und zu hacken, findet bald schon heraus, dass Miranda in ihrer Vergangenheit Schuld auf sich geladen hat. Er warnt Charlie. Und schon wieder gibt der künstliche Adam den Ton an in dieser seltsamen Ménage à trois. Charlie ist nicht gut, auf ihn zu sprechen.
Warum hast du gesagt, dass ich Miranda nicht vertrauen sollte? Es besteht eine kleine, jedoch signifikante Möglichkeit, dass eine Gefahr von ihr ausgeht. Ich überspielte meinen Ärger und fragte, wie signifikant? In den Begriffen von Thomas Bayes ausgedrückt, dem Geistlichen aus dem 18. Jahrhundert, würde ich sagen 1:5, falls du meine a priori Annahmen akzeptierst.
Vanja Müß liest den Roman »Maschinen wie ich« von Ian McEwan mit großem Ernst. Die vielfach eingestreuten Passagen in komplizierterem Wissenschaftsdeutsch mit beinahe pastoralem Respekt. Das klingt etwas eintönig, ist aber wohl nicht anders zu machen, geht es hier doch um die Ankündigung eines neuen gottähnlichen Wesens, das gekommen ist, die Menschen zu bessern. Oder wie Adam meint?
Von einem gewissen Standpunkt aus gesehen besteht die einzige Möglichkeit, dem Leiden ein Ende zu setzen, in der kompletten Auslöschung der Menschheit.
Ian McEwan steht in einer langen Tradition von Autoren und Filmemachern, die in ihren Werken mit Ideen über die Zukunft der Menschmaschine spielten. Verblüffenderweise versetzt McEwan allerdings diese Zukunft in die Vergangenheit, in das Jahr 1982. Und er modifiziert diese Vergangenheit bis zur Unkenntlichkeit. Alan Turing lebt hier weiter, obwohl er in den 50ern bereits gestorben ist. Der Falklandkrieg geht für die Briten verloren, obwohl sie ihn tatsächlich gewonnen haben. Margaret Thatcher tritt ab, ihr Nachfolger wird Opfer eines Attentäters. Kennedy hingegen wurde von der Kugel seines Mörders verfehlt und lebt weiter. Wieso McEwan das tut, ist nicht klar. Vielleicht will er damit noch einmal auf die gottgleiche Gestaltungsmacht eines Schriftstellers hinweisen, wie er das vor Jahren einmal in einem Interview mit der Autorin dieses Beitrags getan hat. Mit eben dieser Gestaltungsmacht hat Ian McEwan einen disparaten Ideenroman geschaffen. Vor allem im ersten Drittel überwiegt ausgesprochen unelegantes, schwer verständliches Faktenhackepeter. Und die Rolle des alleinigen Erzählers Charlie hat unsichere Konturen, denn aus ihm sprechen beispielsweise auch Alan Turing oder Anthony van Leeuwenhoek, ein Delfter Naturforscher aus dem 17. Jahrhundert, dessen Beschreibung von Krankheitskeimen erst viel später zu den entsprechenden Hygienevorschriften für Ärzte führte.
Erst weit im 20. Jahrhundert begannen Medizin und Wissenschaft wirklich Hand in Hand zu arbeiten. Noch in den 1950er Jahren wurden gesunden Kindern regelmäßig die Mandeln entfernt, nicht weil fundierte Untersuchungen dafür sprachen, sondern einfach, weil es gängige Praxis war.
Will der Autor mit diesem Exkurs andeuten, dass Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, und darum geht es ja in seinem Roman, vielleicht ebenso lange auf sich warten lassen könnten? Als sei der Roman selbst schon ein Produkt der künstlichen Intelligenz, hat McEwan ihn als Thesenbündel konzipiert, mit dem Ziel, die ethischen Folgen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz abzuschätzen. Seine Figuren demonstrieren dann in ihren Handlungen, welche Dilemmata sich im Alltag daraus ergeben könnten. Etwa so, wie ein Wissenschaftler Annahmen anhand eines Versuchs verifizieren würde. Ian McEwan lässt also die Puppen tanzen in seinem Roman »Maschinen wie ich und Menschen wie ihr« und er beobachtet sie, mit wenigen Ausnahmen, teilnahmslos, eben wie ein Forscher. Vielleicht ist der Roman im Grunde ein Turing-Test, der auf die Frage hinausläuft, wer ist hier Mensch und wer Maschine? Vielleicht. So viel jedenfalls darf als gesichert gelten, dieser Roman wurde von einem Menschen geschrieben, der uns zum Narren halten will.
Das dachte Brigitte Neumann bei der Lektüre von Ian McEwans neuem Roman »Maschinen wie ich und Menschen wie ihr«. Bernhard Robben hat ihn aus dem Englischen übersetzt, erschienen ist er bei Diogenes. Und nächsten Monat erscheint auch das Hörbuch zum Roman. Die Sendung geht langsam zu Ende. Dies waren die 5 neuen Bücher, die wir heute besprochen haben. Marlene Strerowitz, Roman mit Anmerkungen. Der Titel Flammenwand, erschienen im Verlag S. Fischer. Benjamin Balins, detektivisches Sachbuch, Kafkas letzter Prozess, aus dem Bärenberg Verlag. Dann Aus dem Schatten, die Kurzgeschichten des Brasilianers Giovanni Martins, Surkamp Verlag. Außerdem sprach ich mit Maike Albart über ihre literarische Reise. Trauer und Licht, Lampedusa, Sciascia, Camilleri und die Literatur Siziliens, Bärenberg Verlag. Und zum Schluss rezensierten wir Maschinen wie ich und Menschen wie ihr, den neuen Roman von Ian McEwan, erschienen bei Diogenes. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Banuta vom Saxophonquartett Saxoforte. Alle Rezensionen und Gespräche finden Sie natürlich auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de, in der Mediathek und über die SWR2-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann, der Titel »Ein Geschäft mit Träumen«. Um die Technik kümmerte sich heute Robert Möller. Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.